am Start hier die Jenny. Hi Jenny.
Hallihallo.
Die letzte Analyse von der mündlichen Prüfung kam bei euch so gut an, dass wir uns jetzt gesagt haben, komm, wir machen uns noch mal die Arbeit und nehmen gleich die nächste Folge auf. Diesmal aber mit einem Prüfungsprotokoll. Wir haben uns Potsdam heute rausgesucht, ne? Wir sprechen über Potsdam. Ein Prüfungsprotokoll auch von einer Schülerin jetzt aus der letzten Prüfungsvorbereitungsrunde. Und wir schauen uns das mal genauer an. Heute ist Jenny Prüferin. Heute muss ich die Fragen beantworten. Aber, großes, dickes Aber, bevor wir loslegen, ganz, ganz wichtige News. Seit gestern hat unsere Prüfungsvorbereitungsklasse für Oktober 25 geöffnet und zwar nur bis einschließlich Montag. Das bedeutet, wenn du auf der Suche bist nach einer richtig, richtig guten Prüfungsvorbereitung und im Oktober 25 zur Prüfung gehst, darfst du dir das nicht entgehen lassen, denn diesmal haben wir sogar noch viel, viel mehr ganz tolle Boni am Start. Ich sag mal so, gerade im Hinblick auf die mündliche Heilpraktikerprüfung. Und vielleicht sage ich das auch direkt, da so viel Neues dazugekommen ist und wir gerade ein komplettes Update und ein Upgrade eher, ne? Jenny, es ist ein Upgrade der
Voll.
Prüfungsvorbereitung machen, alles neu aufnehmen. Es sind andere Sachen dazugekommen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ist es jetzt auch das letzte Mal, dass es die Prüfungsvorbereitung für den alten Preis gibt? Aber die Updates bekommt ihr quasi dann kostenlos dazu. Ab November steigt der Preis. Das wollen wir hier ganz, wie sagt man, transparent einmal sagen. Das Wort hat gefehlt. Ganz transparent einmal sagen. Also, wir freuen uns. Es sind schon ganz, ganz viele tolle Leute dabei. Und am Start haben sich schon im Online-Campus vorgestellt. Und wir würden uns riesig freuen. Wenn du Fragen hast, du kannst dir noch bis einschließlich Montag kostenlos das Prüfungsvorbereitungswebinar anschauen. Link packe ich dir in die Shownotes. Als auch ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Dann nehme ich mir auch Zeit, sogar noch am Montag, am Feiertag, am Pfingstmontag mit dir vielleicht zu quatschen. Wenn dir ein Slot passt, schau einfach mal rein. So, wollen wir starten, Jenny? Lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los. Herzlich willkommen bei Medizin im Ohr. Dieser Podcast ist ein treuer Begleiter während der medizinischen Ausbildung. Wir steigen hier tief in spannende Themenfelder der Medizin ein, lösen deine Fragezeichen im Kopf auf und motivieren dich zu lernen. Wenn du also Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann bleib dran und lass uns loslegen.
Okay, bevor wir so richtig ins Detail gehen, zu Potsdam, du hast ja bereits super viele Prüflinge für Potsdam gecoacht und viele schreiben ja immer, dass sie total Angst haben vor der Prüfung in Potsdam. Was kannst du dazu sagen? Kannst du den Prüflingen einmal bitte die Angst nehmen?
Absolut. Also in Potsdam gehen tatsächlich auch aktuell relativ wenige in die Prüfung oder es waren weniger. Viele haben sich dann zum Beispiel für Berlin angemeldet, was ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so verstehe, weil auch Potsdam hat super faire Prüfungen. Ja, Potsdam hat faire Prüfungen. Es gibt ein paar Sachen, die anders sind. Zum Beispiel in Potsdam hast du ein Einsprechthema, das hast du in Berlin nicht, sowohl in Lichtenberg als auch in Tempelhof nicht. Du hast mehr Prüfer, die dir gegenüber sitzen. Das stimmt. Da hast du auch häufiger, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, auch jemand, der zum Beispiel hospitiert. Das heißt, vielleicht ist der Druck einfach nochmal ein anderer, wenn dir da nicht zwei Leute gegenüber sitzen, sondern gegebenenfalls vier. Ne, natürlich, das ist so ein Unterschied, aber Potsdam ist absolut fair, es ist anspruchsvoll, aber das soll es auch sein. Aber es ist in jedem Fall zu schaffen. Und die Prüfer sind auch wohlgesonnen. Ich kenne keine, auch von unseren Schülern oder was ich sonst zugeschickt bekommen habe, ich kenne, um ehrlich zu sein, keine mündlichen Prüfungen, wo man sagt, boah, das ist unfair gelaufen. Also da kann ich euch die Angst auf jeden Fall schon mal nehmen.
Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Okay, du hattest gerade schon gesagt, es sind mehr Prüfer in Potsdam.
Ja, Also du hast meistens so eine oder sogar zwei Amtsärzte oder Amtsärztinnen. Ne? Davon kann zum Beispiel ein Amtsarzt auch einfach hospitieren. Du hast immer Heilpraktiker mit dabei, eins oder zwei und ganz oft eben auch jemand aus dem Rettungsdienst. Das
Ach,
heißt, du
cool.
hast hier ja verschiedene Prüfer, die eben auch in ihren Spezialgebieten verschiedene Fragen stellen können.
Okay, also kein richtiges Verhör, sondern das ist wirklich dann
Nein.
auf Augenhöhe.
Ja. Es soll
Cool.
quasi wie ein Fachgespräch. Das, was eigentlich in der mündlichen Prüfung, ich sag mal, fast überall das Ziel ist, dass man auf Augenhöhe mit den Prüfern ein Fachgespräch führt. Das ist das
Okay.
Ziel, das kommt gut an.
Cool. Hast du denn noch einen Tipp für diejenigen, welchen die jetzt in Potsdam vielleicht bald noch zur Prüfung gehen?
Potsdam ist, glaube ich, jetzt gerade schon fast durch, außer man ist so einer der Letzten. Potsdam prüft nämlich eigentlich in der Regel relativ flott. Meistens so 3 Wochen nach der schriftlichen Prüfung geht schon los. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Oktober nach Potsdam gehst, das ist jetzt auch ein Tipp, den kannst du eigentlich für jedes Prüfungsamt dir hinter die Ohren schreiben. Und zwar, du musst die Prüfer bei deinen Gedankengängen mitnehmen. Ja, also du musst laut denken, damit sie wirklich verstehen, wie du darauf kommst, dich vielleicht auch, wenn du in eine falsche Richtung abdriftest, dich nochmal zurückholen können mit einer Angel und sagen, stopp, 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 ne? Weil wenn du die ganze Zeit immer nur still bist und dann plötzlich einfach nur eine Antwort sagst, dann können sie manchmal vielleicht gar nicht nachvollziehen, wie ist sie jetzt drauf gekommen. Und ich will ja als Prüferin, will ich ja sehen, wie du logisch denkst und wie du dir bestimmte Dinge herleitest.
Ja, genau, das machen wir ja auch immer in unseren 1:1
Ja.
Prüfungssimulationen. Super wertvoll der Tipp. Danke.
Und warte, und vielleicht noch gerade, weil du in Potsdam ein Einsprechthema hast, dass du dich darauf einstellst. Ja, also dass du dich darauf einstellst, dass du erstmal ein Thema bekommst. Das kann ein unterschiedliches Thema sein, das kann ein Organsystem sein, das kann was anderes sein. Aber es ist dann zum Beispiel so eine Frage wie, was können Sie mir zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen erzählen? Oder so, ne? Und da kannst du natürlich jetzt erstmal richtig weit ausholen und dich verhaspeln, oder du stellst dich bei einem Einsprechthema wirklich darauf ein, dass du hier auch mit Struktur antwortest, ja, und schon mal dir überlegst, ah, okay, wenn ich ein Organsystem bekomme als Einsprechthema, dann beginne ich zum Beispiel mit einem ganz einfachen anatomischen Aufbau, gehe in die Physiologie und dann kann ich fragen, ob man zum Beispiel einfach noch sehr häufige Pathologien zum Beispiel nennen sollst oder auch Notfälle in dem Organsystem, dass man sich da schon wie so einen roten Faden zusammenlegt, weil dann kann ein Einsprechthema auch ein richtig geiler, smoother Übergang sein in so eine Prüfung.
Ja, cool. Schön, dass du das direkt ansprichst, weil genau das habe ich nämlich für dich vorbereitet. Was hältst du denn davon, wenn wir mal mit deinem Einsprechthema starten? In dem Fall von unserem Prüfling, war es das Thema Volkskrankheiten. Leg mal los.
Volkskrankheiten, okay. Also dann wahrscheinlich, du hast den Wortlaut hier gerade in deinem Prüfungsprotokoll wahrscheinlich stehen, sowas wie, erzählen Sie uns etwas über Volkskrankheiten.
Genau.
Okay. Okay. Dann ist es natürlich so, dass man jetzt überlegt, wie fange ich an? Okay, also Volkskrankheiten sind erstmal Erkrankungen, die eben einen Großteil der Bevölkerung betreffen. Deswegen nennt man sie eben auch Volkskrankheiten. Und Volkskrankheiten belasten auch unser Gesundheitssystem, weil es eben so viele Menschen betrifft. Zu Volkskrankheiten zählen zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie koronare Herzerkrankungen, also KHK, aber auch sowas wie Herzinsuffizienz, Notfall wie Myokardinfarkt, dann aber auch andere Erkrankungen, wenn wir jetzt in Richtung Endokrinologie oder Stoffwechsel denken, Diabetes mellitus, ja, hier gerade Typ 2, generell metabolisches Syndrom, wir können die Adipositas mit reinnehmen. Aber auch psychische Erkrankungen wie Depression, Suchterkrankungen, hier gerade Alkohol oder
Ja.
auch, ich wollte gerade sagen, TBC.
Also, THC, Cannabis meinst du?
Ja. So, ich bin dann mal bei der Tuberkulose. Nein, also Cannabis zum Beispiel auch. Und auch natürlich verschiedene Krebserkrankungen, gerade die, die sehr, sehr häufig auftreten. Brustkrebs bei Frauen, als auch Lungenkrebs zum Beispiel, Darmkrebs, sowas.
Ja, voll gut. Sehr cool. Okay. Und wie würdest du jetzt den Begriff definieren, was macht eine Krankheit zur Volkskrankheit?
Genau, habe ich ja schon angedeutet. Also eine Volkskrankheit nennt man so oder die liegt so vor oder dann vor, wenn sie eben sehr häufig auftritt und auch gesamtgesellschaftlich relevant ist. Ja, also für das Ganze in Anführungszeichen Volk. Also wenn es viele Menschen betrifft, häufig sind das Erkrankungen, die chronisch verlaufen und, was Sie auch schon gesagt haben, eben hohe Kosten im Gesundheitssystem verursachen.
Total. Okay. Und welche Ursachen siehst du jetzt als besonders relevant für genau solche Erkrankungen?
Die Ursachen, die sehr, sehr häufig auch für andere Erkrankungen ursächlich sind. Also zum Beispiel ungesunde Ernährung, Ja,
Ja.
viele Menschen wissen überhaupt gar nicht, was, die denken immer nur, ah, ich muss einfach nur Obst und Gemüse essen, das ist gesunde Ernährung. Aber was ist denn eigentlich gesunde Ernährung? Ballaststoffe, Proteine, das ist bei vielen überhaupt gar nicht, das Verständnis nicht da. Oder was für Nährstoffe muss ich eigentlich täglich zu mir nehmen? Dann Bewegungsmangel, ganz großes Thema. Stress, da können wir alle
Aha.
wahrscheinlich ein Lied von singen. Aber auch natürlich Drogen oder Suchtmittel, ja, Alkohol, dann zum Beispiel Rauchen. Genau, das sind so Faktoren oder auch soziale Faktoren. Ja, Bildung. Bildung ist ein Faktor, Armut ist ein Faktor, je nachdem, wo man halt guckt, ne?
Und würdest du jetzt sagen, dass diese Volkskrankheiten überall auf der Welt gleichermaßen verteilt sind?
Nee, ich glaube, also die ich gerade genannt habe, das sagen wir so, das ist so in der westlichen Bevölkerung, ne? Also in den westlichen Ländern sprechen wir halt eher von eben Übergewichts- oder auch so Wohlstandserkrankungen, Stichwort metabolisches Syndrom. Und in ärmeren Regionen, Dritte Weltländern zum Beispiel, da haben wir natürlich eher Faktoren wie Unterernährung, Infektionskrankheiten wie HIV, Tuberkulose. Das sind hier ganz andere Erkrankungen, mit denen das Gesundheitssystem eher zu kämpfen hat.
Super, okay. Was hältst du denn davon, wenn du uns mal eins oder zwei Volkskrankheiten so ein bisschen näher erklärst, so mit ja, typischen Symptomen oder auch möglichen Folgen?
Also ich kann zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 2 nennen, ne? Das haben wir gerade schon gesagt. Da haben wir vermehrte Symptome wie, also Symptome, die eben vermehrt auftreten, gerade wenn sich das so zeigt. Durst ist typisch, häufiges Wasserlassen ist typisch, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Heißhunger, gegebenenfalls, aber das ist eher Typ 1, Gewichtsabnahme zum Beispiel. Und unbehandelt kann eben Diabetes mellitus zu Spätfolgen führen. Also es kann die Nerven schädigen, die Nieren, die Augen, genau.
Super.
Und
Okay.
ja, okay. Reicht schon.
Und wie würde man jetzt als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin hier verantwortungsvoll handeln?
Du meinst in Bezug auf Volkskrankheiten? Okay.
Genau.
Also wenn jemand mit einer Volkserkrankung zu mir kommt, zum Beispiel schon mit einer Diagnose, schon in Behandlung ist, dann kann ich natürlich so ein bisschen schauen, dass man, je nachdem, warum er bei mir ist, ne, natürlich hier behandeln, aber auch eben ihn so ein bisschen aufklären und versuchen, hier gezielt oder präventiv auch zu arbeiten. Damit meine ich sowas wie, wenn ich darauf spezialisiert bin, Ernährungsberatung oder denjenigen zum Beispiel weiterleiten, Bewegung, dieses Thema ansprechen, Stressreduktion. Das sind ja alles so Themen, die häufig einfach, zum Beispiel jetzt, wenn ich bei einem Hausarzt bin, Allgemeinmediziner, die haben keine Zeit dafür in der Praxis, sich damit wirklich auseinanderzusetzen mit dem Patienten. Was bedeutet das eigentlich? Und das ist das Schöne an unserem Beruf. Wir können hier wirklich uns Zeit nehmen. Ja, wir können uns Zeit nehmen und diese ganzen Themen mit dem Patienten besprechen und ihn dahingehend unterstützen, was natürlich dann, je nachdem, welche Erkrankung er hat, hier auch hilft, ja, ihm hilft, mit dieser Erkrankung umzugehen. Vielleicht sogar, ne, Diabetes mellitus Typ 2 kann auch wieder gehen. Also
Ja.
letztendlich zu heilen, ja, ihm helfen, mit dieser Erkrankung die Erkrankung wieder zu heilen und natürlich auch präventiv, dass einfach andere Volkserkrankungen nicht auftreten. Also wenn ich schon jemand habe, der zum Beispiel metabolisches Syndrom habe, hat, dass man dann schaut, ich möchte nicht, dass es hier zu einer Herzerkrankung zum Beispiel kommt. Ja, und hier präventiv einfach eingreift.
Absolut. Okay, super. Danke für dein Einsprechthema. Was hat dir denn jetzt geholfen, wirklich hier mit Struktur vorzugehen? Weil du hast ja deine Gedanken geordnet gehabt. Was hast du da für so einen Leitfaden im Kopf? Wie machst du das?
Also, ich hatte natürlich jetzt kein Organsystem, deswegen konnte ich jetzt nicht so nach Definition oder Anatomie, Physiologie und Pathologie gehen. Aber wenn ich sowas habe wie Volkskrankheiten, dann fange ich mit einer Definition an. Was bedeutet das denn eigentlich? Und was sind Volkskrankheiten? Und dann hast du ja auch direkt nachgefragt, warum nennt man sie denn überhaupt Volkskrankheiten? Ich hätte natürlich auch am Anfang direkt ein bisschen weiter ausholen können, aber es ist auch völlig fein, wenn man erstmal das sagt, was einen in den Sinn kommt und dann werden ja Nachfragen gestellt.
Ja. Sehr cool. Okay, so pass mal auf. Ich zeige dir jetzt hier mal ein paar Bilder. Schau mal, du hast hier einmal ein Neugeborenes mit.
Ganz schön gelb.
Ja, genau. Auf meinem
Okay.
zweiten Bild siehst du auch die Augen von dem
Ja.
Kind. Und hier habe ich jetzt noch
Okay.
mal das Händchen.
Ja.
So, was siehst du, was denkst du dazu?
Also, wir haben hier auf jeden Fall einen Ikterus. Nur da wir jetzt sehen, dass es ein neugeborenes Kind, würde ich sagen, das könnte auch ein physiologischer Ikterus sein, ne? Wenn Kinder meistens so, das beginnt so am 5., 6. Tag, ne? Dass sie einfach, das sieht man in den Sklären meistens als erstes, als auch wirklich an der Haut, sie werden gelb, ne? Das hat einfach was mit der Bilirubin, mit dem Bilirubinabbau zu tun. Und kann aber auch, also so ein neugeborener Ikterus kann eben auch ins Pathologische gehen. Da muss man immer gut beobachten, ob das Kind zusätzlich zum Beispiel eine Phototherapie braucht, also eine Lichttherapie. Ganz wichtig ist, wenn man das merkt beim Kind, erstmal zu verstehen, es ist normal. Ganz viel anlegen, wenn man stillt, oder Fläschchen geben, wenn man nicht stillt, soll viel, viel trinken. Und im besten Fall hast du ja auch im Wochenbett als Nachsorge eine Hebamme und die ist darauf gut geschult. Die hat einen Blick drauf, ne, und kann das gut einschätzen.
Okay. Und wenn das jetzt kein Kind wäre, sondern ein Erwachsener, da kann man ja den Ikterus so ein bisschen einteilen, ne?
Genau, also dann kommen natürlich verschiedene Ursachen in Frage. Also wir haben Prä-, einen intra- und einen posthepatischen Ikterus. Das heißt hier auch Prä-, intra- und posthepatische Ursachen. Prähepatisch zum Beispiel Hämolyse, intrahepatisch eine Hepatitis, ne, also eine Infektion zum Beispiel, Leberschädigung, oder auch posthepatisch, wenn zum Beispiel der Gallengang verschlossen ist, durch zum Beispiel einen Gallenstein. Ja, genau.
Okay. Und wie würdest du jetzt in deiner Praxis mit so einem Fall umgehen? Wir bleiben jetzt mal bei einem Erwachsenen und nicht bei einem Kind.
Alles klar, gut. Also, wenn ein Erwachsener in meine Praxis kommt und ich stelle einen Ikterus fest, das sehe ich ja per Blickdiagnose. Ich gucke mir die Sklären an, ich kann mir die Haut angucken. Wenn bei einem Erwachsenen die Haut schon sehr gelb ist, dann ist der Ikterus auch schon relativ weit fortgeschritten. Ja, da muss man echt mal schauen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was ich für einen Verdacht habe. Ich mache eine Anamnese. Und je nach Verdacht, ob es sich jetzt zum Beispiel um einen prähepatischen, intra- oder posthepatischen Ikterus handelt, muss ich unterschiedlich handeln. Also sagen wir mal, prähepatischer Ikterus, Hämolyse, also das heißt, wir haben hier einen Defekt von den Erythrozyten selbst. Die Schädigung kann zum Beispiel von außen zugeführt sein. Also wenn man einfach hier eine, ich sag mal, Sichelzellanämie oder so hat, also wenn die Erythrozyten wirklich einfach die Form verändern, das kann aber natürlich auch von außen zugeführt sein, so eine Hämolyse, oder natürlich auch durch Infektionen. Und wenn ich jetzt an eine Infektion denke, wenn ich an eine Hepatitis denke und den Verdacht habe, dann sind mir als Heilpraktiker natürlich auf jeden Fall schon mal die Hände gebunden, ja, weil eine Hepatitis, da haben wir Behandlungs- und Feststellungsverbot und eben auch Meldepflicht. Wenn der Patient jetzt in der Anamnese zum Beispiel andere Symptome noch nennt und es geht eher so mit meinem Verdacht in Richtung Gallensteine, Gallengangsverschluss, dann je nachdem, wenn kann sich sowas auch zum Beispiel schnell zu einem Notfall umwandeln, ja, wenn ich dann zum Beispiel eine Kolik bekomme und dann müsste ich auch anders handeln und zum Beispiel sogar bei einer Kolik den Notruf eher absetzen. Also das kommt jetzt immer drauf an und deswegen ist halt eben eine sehr gute Anamnese wegführend, sagt man das? Nee, zielführend und leitet dich auf deine Verdachtsdiagnose hin und dann natürlich auch auf dein Handeln als
Ja,
Heilpraktiker.
absolut. Also hier wollen die Prüfer wirklich sehen, dass du deine Grenzen
Ja,
kennst und dass
absolut.
du sie auch professionell kommunizierst. So wie du gerade, wenn du den Verdacht hast, dass es sich um eine Hepatitis handelt, dass du da deine Grenzen kennst.
Ja.
Aber natürlich auch, wenn es hier wirklich Richtung, ja, Notfall geht, wie durch
Ja.
Gallensteine ausgelöster Verschluss der Gallenwege, dann haben wir hier natürlich ein anderes Vorgehen. Sehr
Ja, und
spannend.
auch Hämolyse. Also,
Total.
wenn es egal, wie die Hämolyse ausgelöst wurde, ich muss ja erstmal rausfinden, oder auch dann natürlich der Arzt muss erstmal rausfinden, was liegt hier überhaupt vor. Ja.
Ja, oft ist es ja auch einfach schwer voneinander zu differenzieren.
Ja.
Ohne weiterführende Diagnostik. Sehr
Genau.
cool. Okay, gut. Dann habe ich jetzt mal einen ganz spannenden Fall für dich. Als ich den in dem Protokoll gelesen habe, fand ich das ganz cool. Und zwar eine ältere Dame. Wir haben Juni, ja? Eine ältere Dame kommt jetzt zu dir in die Praxis und trägt einen schönen dicken Wintermantel. So, und sie sagt dir jetzt: Oh, hallo, ich bin jetzt hier, weil die Türklinke hat so schön geglitzert. Du kennst sie nicht?
Okay, dann.
Wie würdest du jetzt vorgehen?
Erstmal würde ich sie nach ihrem Namen fragen.
Ja, den hat sie jetzt so irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm.
Okay. Also sie wirkt ja, wenn sie ihren Namen nicht kennt, ich würde natürlich auch noch andere Sachen abfragen. Erstmal, wo sie denn zum Beispiel wohnt, weil wenn du das jetzt so sagst, habe ich erstmal das Gefühl, dass hier, ne, sie ist nicht wirklich orientiert. Also hier könnte eine Orientierungsstörung einfach vorliegen, ne? Und das müsste ich jetzt prüfen. Das heißt, ich könnte mich versuchen, mit ihr zu unterhalten. Könnte versuchen, mögliche Hinweise zu finden. Wenn ich jetzt an eine verwirrte ältere Patientin oder Frau generell denke, dann kommt natürlich in den Kopf bei mir immer sofort die Demenz. Das heißt, ich könnte gucken, trägt sie zum Beispiel schon so ein Armband oder hat sie ein Etikett in der Kleidung? Das ist häufig eingenäht zum Beispiel, wo ich eine Adresse, eine Telefonnummer, den Namen von der Frau rauskriege. Also ich versuche irgendwie Hinweise zu bekommen, wer sie ist, von wo sie kommt und wo sie eigentlich hingehört, ja, oder wo sie wohnt. Und falls ich hier keine Hinweise bekomme, ja, also falls ich keine Aufklärung über diese Person, über diese Frau bekomme, nichts, keine Information, dann könnte ich zum Beispiel die Polizei um Hilfe fragen, ne? Und wenn natürlich Gefahr besteht, also wenn ich jetzt bei der Prüfung auch von Orientierung das Gefühl habe, oh, hier ist auch was mit dem Bewusstsein nicht in Ordnung, dann muss ich natürlich handeln. Und wenn Gefahr besteht oder sogar ein Verdacht auf einen Notfall, dann müsste ich natürlich auch den Rettungsdienst alarmieren. Ne? Ich weiß ja jetzt aber aktuell nicht, warum sie verwirrt ist. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Gerade schon gesagt, Demenz zum Beispiel, sie könnte irgendwo, ich sag mal, in Gänsefüßchen ausgebrochen sein, eine Tür war offen zum Beispiel, sie ist in einer Demenz-WG, in einer Pflegeeinrichtung, sie kann aber auch eigentlich zum Beispiel aus einer Psychiatrie kommen, vielleicht wohnt sie aber auch noch zu Hause und ist trotzdem dement. Exsikose fällt mir ein, gerade auch bei älteren Patienten, könnte ich einmal überprüfen, ne? Hautfaltentest zum Beispiel, dann Orientierungsstörung aufgrund von Alkohol, Drogen, ich kann mir die Pupillen angucken, ich kann gucken, ob ich Alkohol rieche zum Beispiel, ob ich was anderes wahrnehmen kann, einen anderen Geruch. Genau, gerade schon gesagt, ihre Augen angucken, Pupillen, ob sie blutunterlaufen sind. Gut, sie hat jetzt einen Wintermantel an. Je nachdem, ob sie den ausziehen möchte, könnte ich auch auf den Arm nach Einstichs stellen oder, ne, also wenn ich jetzt an Drogen denke, gucken. Ja, also rausfinden, wer diese Frau ist und dann um Hilfe fragen.
Okay, also du guckst, welche Ursachen können für die Verwirrtheit vorliegen. Da hast du jetzt ja einiges genannt. Dann, wie du vielleicht auch mögliche Ursachen erkennen kannst, wie zum Beispiel, als du die Exsikose genannt hattest mit den stehenden Hautfalten. Und was kannst du denn jetzt noch für die Dame tun, bis jetzt beispielsweise ja, die Polizei kommt oder der Rettungsdienst, je nachdem, was jetzt deine Ursache wäre? Was würdest du machen?
Ja, naja, je nachdem, was mein Verdacht ist. Wenn ich jetzt eine Exsikose zum Beispiel feststelle, dann kann ich ihr natürlich Flüssigkeit anbieten, was zu trinken anbieten. Wenn sie ganz, ganz, also wenn es eine ganz starke Exsikose ist, dann und sie das zulässt und aber auch nicht trinken möchte, dann könnte man zum Beispiel eine Infusion geben. Ja, ist halt, man muss ja immer im Gespräch mit der Frau sein. Dann natürlich das Umfeld, wenn sie irgendwelche Nummern hat oder Namen hat, dann das Umfeld alarmieren und hier Bescheid geben. Ja, und sonst, wenn sie Demenz hat, zum Beispiel, oder ich den Verdacht habe, dann ihr trotzdem einfach anbieten, hier zu warten, ihr ganz offen sagen, dass man um Hilfe gefragt hat, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass sie wieder nach Hause kommt und mit ihr einfach im Gespräch auch bleiben, ne? Bis dann zum Beispiel jemand gekommen ist. Entweder ihr Sohn, ihre Tochter, jemand vom Pflegeheim oder dann eben die Polizei, ne?
Ja, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Prima. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen über Gesetze quatschen. Was dürfen wir als Heilpraktiker denn nicht tun? Erzähl mal.
Okay, also was ist uns verboten durch Gesetze? Also, wir haben ja erstmal das Heilpraktikergesetz. Das verbietet uns auch schon einige Sachen. Bedeutet, wir haben das Verbot im Umherziehen zu behandeln. Heißt, wir brauchen einen festen Praxissitz. Achtung, damit ist nicht gemeint, dass ich keine Hausbesuche machen darf. Ja, das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden. Also, praktizieren im Umherziehen ist verboten. Dann muss ich auch den Begriff Heilpraktiker tragen, wenn ich Heilpraktikerin bin. Ich kann mich nicht einfach, zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Osteopathin bin, darf ich nicht einfach sagen, ich bin Osteopathin und das steht dann einfach so auf meinem Praxisschild, sondern da muss stehen, ich bin Heilpraktikerin. Ja, das ist wichtig. Dann haben wir unser schönes Infektionsschutzgesetz. Da haben wir auch einige Verbote. Also wir haben den Paragraph 24, ne, mit Feststellungsverbot nach Paragraph 6, auch hier Behandlungsverbot und Meldepflicht nach Paragraph 6, dann den Paragraph 34, als eben auch Infektion im Paragraph 7. Ja, da haben wir Feststellungs- und Behandlungsverbot. Wir haben eine Meldepflicht bei, also nach Paragraph 8. Wenn die Erreger im Paragraph 6 stehen, beziehungsweise die Erkrankungen, ne, im 6er stehen die Erkrankungen, dann haben wir Betäubungsmittel, also das Betäubungsmittelgesetz bedeutet, wir dürfen weder Betäubungsmittel anbauen, als auch verordnen oder verabreichen. Wir haben hier ein, ich sag mal eine kleine Ausnahme, wenn es um homöopathische Potenzen geht. Und zwar gibt es hier Opium, zum Beispiel ab D6 oder auch Schlafmohn ab D4, was mir als
Prima.
Heilpraktikerin erlaubt ist. Wenn wir jetzt eh gerade bei Betäubungsmitteln, Medikamente sind, dann auch das Arzneimittelgesetz. Ne, also wir dürfen hier keine verschreibungspflichtigen Arzneimittel verordnen. Notfallmedikamente, also zum Beispiel Dexamethason oder auch Epinephrin. Wenn wir Neuraltherapie als Heilpraktiker anbieten, können wir das als Notfallkit zum Beispiel in der Praxis haben. Das ist so eine Ausnahme. Ja, ansonsten sind die verschreibungspflichtig und ich darf sie eben auch nicht haben in der Praxis oder benutzen. Wenn ich in der Praxis zum Beispiel Medikamente herstelle, also Mischinjektionen beispielsweise, muss ich diese melden. Da habe ich eine Meldepflicht. Und ich darf Arzneimittel nicht in Verkehr bringen. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt vom Arzneimittelgesetz.
Prima, reicht mir, du holst schon wieder Luft.
Ja, es gibt
Okay.
viele, 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 ne? Für die Prüfung ganz wichtig, die alle auf dem Schirm zu haben.
Ja, definitiv. Aber da du ja gerade richtig im Flow bist, was die Gesetze hier angeht, wie sieht es denn mit den Pflichten aus?
Mit den Pflichten. Also als Heilpraktiker habe ich auf jeden Fall, da fällt mir sofort die Sorgfaltspflicht ein, ja.
Oh ja.
Sorgfaltspflicht, ganz, ganz, ganz wichtig. Dokumentationspflicht habe ich natürlich. Das muss ich jetzt in. Ich empfehle das immer unmittelbar nach dem Patientenkontakt zu machen, weil es dann einfach noch fresh ist. Aber hier gibt es jetzt keine direkte Vorgabe, außer dass du halt einfach gut dokumentieren musst und dass man nichts vergisst, setzt es, glaube ich, voraus, dass man sich nicht eine Woche später hinsetzt und die Dokumentation erst macht.
Ja.
Wir haben Aufbewahrungspflicht, seit diesem Jahr übrigens auf 8 Jahre reduziert. Vorher waren es 10 Jahre. Also auf 8 Jahre, Schweigepflicht, aber wir haben keine strafrechtliche Schweigepflicht, sondern eine zivilrechtliche. Das heißt, wenn es jetzt um Strafprozesse geht oder sowas, dann ist das bei uns was anderes als bei Ärzten zum Beispiel. Ja, also da
Ja.
müssten wir zum Beispiel trotzdem einfach als Zeuge aussagen.
Perfekt. Okay, ich bremse dich hier auch schon mal wieder.
Okay. Ist ja
Sonst wird die
einfach
Podcast,
hier. So
das
eine
wird die
einfache
Podcast.
Prüfung.
Ja, es wird alles zu viel. Also
Wird zu lang.
wir
Okay.
merken uns, Pflichten und Verbote musst du für deine Heilpraktikerprüfung aus dem FF können. Also wenn
Jo.
wir dich nachts um 4 Uhr anrufen und dich
Jo.
nach 5 Pflichten oder Verboten fragen, musst du uns die sofort nennen können. Gut, ich habe jetzt für dich noch einen Fall. Und zwar eine 62-jährige Frau mit einem einseitig geröteten, geschwollenen und schmerzhaften Unterschenkel. Was könnte das sein? Was möchtest du vielleicht noch von mir wissen?
Ja, okay. Also einseitig, gerötet, geschwollen, schmerzhaft, habe ich direkt etwas im Kopf und würde zum Beispiel fragen, ob, also ich würde mir das Bein einmal angucken und dabei kann ich ja Fragen stellen. Ist das Bein zum Beispiel, wenn ich es jetzt anfasse, auch ein bisschen erwärmt oder wärmer als das andere Bein? Okay, gut. Dann würde ich sie fragen, während ich das Bein untersuche. Ich kann ja auch gucken, ob ich irgendwelche Eintrittspforten sehe oder Verletzungen am Bein, würde ich jetzt aber bei meiner Verdachtsdiagnose nicht finden. Und ich würde sie fragen, ob sie zum Beispiel gerade lange sich nicht viel bewegt hat, also einen Flug hinter sich hat, Langstrecke, ob sie zum Beispiel operiert worden ist, was noch nicht lange her ist und deswegen so noch nicht sehr mobil war in der letzten Zeit.
Ja, also sie hat sich den Fuß verknackst.
Fuß verknackst. Okay,
Ja, der.
also ja. Wann war das?
Ja, so vor 2 Wochen und hat jetzt wirklich die letzten 2 Wochen auch mal ihren Fuß geschont.
Okay, also hat sich wenig bewegt. Wichtig wären mir noch, ob sie Medikamente nimmt, zum Beispiel.
Nee, nimmt sie nicht.
Okay, dann, also ich habe eine Verdachtsdiagnose, ne? Das ist jetzt auch wie so, das ist so ein typisches, ganz schönes Beispiel, direkt auf ein Silbertablett. Die Symptome gegeben. Also wir haben hier höchstwahrscheinlich eine tiefe Beinvenenthrombose bei der Frau und eine tiefe Beinvenenthrombose kann zu einem Notfall werden. Per se ist es nicht direkt ein Notfall, kann aber sehr schnell zu einem Notfall werden. Deswegen behandeln wir eine tiefe Beinvenenthrombose in der Praxis als Notfall, ja, weil keiner hat Lust auf eine Lungenembolie. So. Bedeutet, ich würde der Frau jetzt meinen Verdacht sagen. Sie soll sich aber keine Sorgen machen. Ich würde jetzt auch einen also einen Notruf absetzen, dass der Rettungsdienst sie in die Klinik bringt. Sie soll damit jetzt nicht selbst noch irgendwie zum Arzt laufen oder selbst zur Klinik fahren. Wird sie beruhigen, Vitalzeichen, vielleicht ist sie jetzt gerade sehr aufgeregt, ne?
Ja.
Schaue ich mir an. Genau, dann würde ich einfach wirklich warten, bis der Rettungsdienst eintrifft und ja, mein Verdacht, wie gesagt, tiefe Beinvenenthrombose.
Okay, was wäre jetzt deiner Meinung nach so ein Fehler, den man vielleicht machen könnte, der jetzt sich nicht positiv auf die Klinik auslegen würde?
Klar, hätte ich jetzt der Frau gesagt, na dann schonen Sie mal Ihr Bein weiter. Bitte noch vielleicht eine Woche oder gehen Sie zum Hausarzt oder einfach nur beobachten, wäre natürlich fataler Fehler. Hier verstoße ich gegen meine Sorgfaltspflicht und ja, muss einen gegebenenfalls hier eben Lungenembolie, einen Notfall erkennen, der sich sehr schnell auch einfach plötzlich ausbilden kann. Ja, das kann in einer Stunde geht es ja schon wieder vielleicht ganz anders als jetzt gerade. Und genau. Deswegen, das wäre ein fataler Fehler, wenn ich das nicht erkenne.
Super. Also solche sogenannten Red Flags immer korrekt handeln, so schnell wie es geht, dann auch entsprechend handeln und mögliche Notfälle im
Ja.
Kopf haben und diese auch nennen, ne? Dass man
Ja.
den Verdacht hat, dass es ein Notfall sein kann, beziehungsweise dass ein Notfall im Raum stehen könnte, wenn wir jetzt hier lange
Ja.
warten.
Ich finde, so bei Fallbeispielen und bei Anamnesen gibt es halt eben so immer so zwei Extreme bei Schülern, wenn die so in unsere Prüfungsvorbereitung kommen. Manchmal hat man die Schüler, die du sagst nur zum Beispiel eine 32-jährige Frau mit einseitig gerötetem, geschwollenen, tiefe Beinvenenthrombose. Also du kannst kaum irgendwie ausreden und da ist dann sofort der Verdacht und es wird nichts mehr gefragt, so. Und du hast das andere Extrem, die halt eine sehr ausführliche Anamnese machen, weil sie auch gelernt haben, dass es wichtig ist, was ja auch wichtig ist, aber dann viel zu spät zum Beispiel, obwohl sie es vielleicht schon im Kopf haben, den Verdacht nennen. Ja, und da ist es halt wichtig, dass wenn mein Verdacht ein möglicher Notfall ist, dann sage ich den so schnell, wie es geht. Und frag nicht vorher nach einer Familienanamnese, also mach nicht eine Familienanamnese, frag nicht nach einem Job, sondern ich habe hier einen Verdacht und ich äußere den dann auch.
Absolut. Okay, cool. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende angekommen. Lass uns das Ganze doch noch einmal zusammenfassen.
Okay.
Wie war's?
Eine typische Prüfung aus Potsdam.
Ja, okay.
Typische Fragen, typische Pathologien, fair. Wir hatten ein Einsprechthema, absolut machbar. Ja?
Prima. Und wie sieht's jetzt aus? Hast du noch ein paar Empfehlungen, die du
Genau,
deinen.
ein paar haben wir schon genannt oder ich schon genannt. Hast du denn welche, Jenny?
Ja, auf jeden Fall. Über das Ansprechthema haben wir bereits gesprochen, was für Potsdam wichtig ist. Mir ist aber immer wichtig bei meinen Prüflingen, dass sie vor allem eine Struktur haben. Das habe ich bei
Yes.
dir auch total schön gesehen. Es sollte auch die Antwort klar und deutlich sein. Also du solltest mit einer gewissen Sicherheit einfach
Ja.
auftreten. Dann hattest du ganz zu Anfang schon genannt, dieses laut Denken. Das
Ja.
sagen wir unseren Schülern immer, denke laut. Die Prüfer wollen deinen Weg nachvollziehen können. Und jetzt hatten wir gerade noch zum Schluss ja ein Fallbeispiel, was durchaus zum Notfall werden kann. Hier souverän auftreten. Das ist ganz wichtig. Man sollte hier jetzt nicht unsicher werden. Man sollte hier jetzt nicht ja anfangen, vielleicht so ein bisschen hin und her zu stammeln oder sich vielleicht
Ja.
nicht sicher zu sein. Also hier ist es wirklich, wenn du den Verdacht hast, dass es sich um einen Notfall handeln könnte, tritt kompetent auf.
Ja, und gerade dieses kompetent Auftreten, du hast gerade gesagt, so souverän, sicher, auch was die Sprache und die Stimme angeht. Damit ist nicht gemeint, dass man sich nicht mal verhaspeln darf oder M sagen darf. Hatte ich auch gerade, habe mich selbst dabei erwischt, ja, weil man dann so viele Gedanken hat. Darum geht es überhaupt gar nicht, ne? Aber dass man sich nicht in den Antworten so sehr verliert und auch
Absolut.
wirklich mit einer schönen Lautstärke antwortet und nicht wie so ein kleines Mäuschen. Oder wenn man vielleicht auch mal unsicher ist, dass man nicht gleich sagt, ja, weiß ich nicht, mehr weiß ich nicht. Weiß ich nicht oder kann ich nicht, sind so Dinge, das will ich überhaupt nicht hören in einem mündlichen.
Ganz genau. Super. Ich danke dir,
Okay.
Emmy. Mir hat das richtig Spaß gemacht.
Ja, du hast auch nicht viel gemacht, ne?
Nee, war sehr entspannt für mich.
Okay, wir hatten davon letztens schon eine Folge gemacht. Die kann ich auch mal in die Shownotes packen, ne? Falls ihr Bock habt, gleich noch eine Folge zu hören. Und
Oh.
ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Danke für deine Zeit, Jenny.
Sehr, sehr gerne.
Und nochmal der Hinweis, Prüfungsvorbereitung, ne? Oktober 25, nur noch bis Montag, Pfingstmontag, einschließlich Pfingstmontag und danach am Dienstag ist schon unser Get-Together.
Ja, wir freuen uns auf euch
Wir freuen
und
uns.
wünschen euch ein fabelhaftes Pfingstwochenende.
Na, aber.
Ne?
Achso, und Beratungstermine hatte ich vorhin schon angesprochen. Die könnt ihr übrigens auch für die Ausbildung buchen. Kostenlose Beratung. Ja, für unsere
Ja.
Heilpraktika-Ausbildung. Also, wenn ihr mit Jenny, mir oder Miri aus meinem Team mal schnacken wollt, dann bucht einfach ein Beratungsgespräch. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Einen schönen Tag.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.